Kritik am konkreten Elend ist quasi das Geschäft und die Idee hinter dieser Rubrik, hinter den Nachrichten aus dem beschädigten Leben, wo wir uns in dieser Woche mit den sozialen und politischen Auswirkungen der sogenannten Euro-Krise beschäftigen wollen, einmal mehr beschäftigen wollen, wo man trotz der Skandale und der Empörung der letzten Tage und Wochen sagen muss, am ruhigsten ist es nach wie vor im Zentrum des Orkans. In Südeuropa, in Osteuropa ist wesentlich mehr von wirtschaftlichem Zerfall zu spüren als in Deutschland. Hier lästert man eher gegen liederliche Griechen, gegen bankrotte Spanier. Wenn man sich selbst auf die Schulter klopft, jetzt, so ist zum Beispiel auch die Ansage von Frau Merkel, geht man gestärkt aus der Krise. Dummerweise ist die neue deutsche Herrlichkeit untrennbar mit einem sozialen Desaster in anderen Staaten verbunden. Genau das benennt Anton Landgraf hier in den nächsten Minuten.
Die Auswirkungen der Sparprogramme in Portugal, Griechenland und Spanien sind fatal. Zumindest in Friedenszeiten hat kein Land in Westeuropa bisher in so kurzer Zeit eine derart drastische Verringerung des Lebensstandards hinnehmen müssen. So verloren die Griechen in den vergangenen 18 Monaten durchschnittlich fast ein Fünftel ihres Einkommens. Ein Viertel der griechischen Beschäftigten verdient weniger als 750 Euro im Monat. Bei Preisen, die durchaus mitteleuropäischen und auch hiesigen Standard haben. Galt Deutschland noch Ende des vergangenen Jahrhunderts als der kranke Mann Europas, wie der Economist damals umgetitelte, so änderte sich in den folgenden Jahren das Bild entscheidend. Trotz fulminanter Wachstumszahlen entwickelte sich hier der größte Niedriglohnsektor in Europa. Also interessant ist eigentlich in Deutschland, dass sich die Entwicklung wie in anderen europäischen Ländern eigentlich so viel gar nicht anders verlaufen ist, dass es eine ähnliche Entwicklung gab, was Beschäftigungszahlen und prekäre Verhältnisse angeht, es gleichzeitig aber einen extremen Wirtschaftsboom erlebt hat. In manchen Branchen ging einer kürzlich veröffentlichten Studie des Deutschen Instituts zur Wirtschaft die Löhne in den vergangenen Jahren um rund 20% zurück. Über 7 Millionen Menschen arbeiten unter Bedingungen, die eigentlich nicht zum Leben reichen. Und selbst die im Aufschwung zustande gekommenen Tarifabschlüsse können vermutlich kaum die Inflation ausgleichen. Deutschland ist eben innerhalb der Europäischen Union, das im Laufe der letzten 10, 15 Jahre fast durchgängig Reallohnverluste hatte im Durchschnitt. Erstaunlich ist dabei, und das ist eigentlich auch das Thema, was mich dann nochmal besonders beschäftigt, wenn man das mit der Entwicklung im Süden und im Osteuropa vergleicht, erstaunlich ist dabei, mit welchem Gleichmut die Plagerei dennoch ertragen wird. Die Eurozone spaltet sich in der Krise. Während im Süden Europas die Konflikte zeitweise fast ägyptische Dimensionen erreichten, reagierten die nördlichen Gesellschaften der Eurozone auffallend apathisch. Dort sind die Gewerkschaften kaum in der Lage, ihre Mitglieder zu mobilisieren. Belegschaften fühlen sich eher dem Standard verpflichtet als den Kollegen in anderen Ländern. Vor allem aber mobilisiert die Krise die latenten Abstiegsängste der Mittelklasse. Sie, also diese Mittelschicht, hat noch etwas zu verlieren, sozialen Status und materielle Privilegien. Objektiv läge es daher nahe, dass sie sich, also diese vom Abstieg bedrohte Mittelschicht, sich mit den ökonomischen Verlierern solidarisieren und sei es nur, um für sich selbst eine ähnliche Perspektive abzuwenden. Subjektiv verhalten sie sich aber umgekehrt und suchen stattdessen einen Schulterschluss mit den Eliten. Denn nichts fürchtet hier die Mittelschicht mehr als den sozialen Abstieg, nichts verlangt sie mehr, als endlich selbst zum oberen Teil der Gesellschaft zu gehören. So wendet sich ihre Angst vor dem Abstieg gegen die Verlierer. Der Hass, der den liederlichen Griechen entgegenschlägt, kommt aus demselben Impuls, mit dem Hartz-IV-Empfänger oder Migranten missachtet werden. Darin spiegelt sich der Neid auf das scheinbar mühelose Auskommen und den Müßiggang, den man selbst gerne für sich reklamieren würde. Dem Establishment unterstellt man zwar ebenfalls, dass es ohne große Anstrengungen zu Reichtum gelangte, doch erscheint es zugleich unangreifbar, während sich sozial Marginalisierte kaum wehren können. Merkels Kritik an den faulen Griechen, die sich angeblich auf unsere Kosten zu viel Urlaub gönnen, trifft sich die rabiate Rhetorik von Regierung und Boulevard. Schreibt sich die bisherige Geschichte fort, dann gleicht aber die Machtarchitektur der EU eine Pyramide mit Deutschland an der Spitze, wo der Lebensstandard, die Lebenschancen, letztendlich auch einfach ganz banal die Lebenserwartung der Menschen sukzessive sich mindert, je weiter das nach unten geht. Denn ein großer Teil des der Staaten wird für die nächste Dekade, für die nächste Generation nur die Aussicht haben, dieses System im besten Falle noch zu verwalten.
Ja, soweit Anton Landgraf zu den Krisenreaktionen in Deutschland über die sozialen und politischen Auswirkungen der Eurokrise. Einige Gedanken von Anton Landgraf. Wie gesagt, Anton Landgraf, Autor mehrerer Bücher, auch für diverse Zeitschriften, zum Beispiel die Jungle World, aktiv. Ja, und von den sozialen und politischen Auswirkungen der sogenannten Euro-Krise kommen wir zu dem, was Sie gerade hören, zum Radio.
Letztlich glaube ich tatsächlich, dass die Möglichkeiten des Radios noch gar nicht ausgeschöpft sind, sondern tatsächlich die verschiedenen Formate, die heutzutage so selbstverständlich erscheinen, dass eher auch dann verhindern, nochmal drüber nachzudenken, was Radio gesellschaftlich bedeuten könnte.
Sagt Ole Frahm, einer der Verantwortlichen für eine Veröffentlichung, die in diesen Tagen erschienen ist. Eine Veröffentlichung, die sich dem Radio annimmt. Das sehr zu empfehlende Magazin Kultur und Gespenster hat nämlich eine Ausgabe produziert zum Thema Radio. Man widmet sich, wie es dann im Vorwort heißt, einem Spukmedium.
Ich weiß auch gar nicht, was mit meiner Stimme in diesen Räumen passiert, was die Leute währenddessen machen. Also ob sie Mohrrüben hacken oder Tee kochen oder einfach sitzen oder im Auto sitzen und zufällig doch einen Unfall bauen, weil sie denken, doch eine gespenstische Stimme erreicht sie.
Ja, das Magazin Kultur und Gespenster ist gerade erschienen zum Thema Radio und verweist natürlich auch auf die Entwicklung des Radios. Setzt an als Militärfunk. 1908 betrieben einige Funker auf der USS Columbus den ersten Radiosender. Sie spielten einfach Musik für die Besatzung anderer Schiffe. Ein Jahr später, also auch vor über 100 Jahren, eröffnete dann der erste Sender in Kalifornien mit einem regelmäßigen Programm. Noch ein Jahr später, 1910, gelang es dann, die erste Oper, das erste Konzert live zu übertragen. Das Ganze in New York. Im Ersten Weltkrieg dann wurde die Funktechnik weiterentwickelt, wurde vor allem eingesetzt, um den jeweiligen Gegner zu täuschen. 1924 verfolgten dann 20 Millionen Zuhörer in den USA die Wahlsendung zur Präsidentschaftswahl. Zur gleichen Zeit machten sich dann auch einige immer wieder Hoffnungen, durch auch das Radio verändernd eingreifen zu können in die gesellschaftlichen Verhältnisse. Der Kommunikationsapparat, der dienen sollte als Werkzeug der Umwälzung der Herrschaftsverhältnisse. Es entwickelten sich zunehmend selbsternannte progressive Gedanken über den Gebrauch des Radios. Die Menschen, so die Idee, sollten sich die Kommunikationsmittel einfach aneignen, um darüber zu diskutieren, wie sie denn leben wollten, wie die Einrichtung der Gesellschaft aussehen sollte. Zuerst allerdings muss man sich mal der bestehenden Technik annehmen, diese zunutze machen, um die Gesellschaft, in der man eben nicht leben wollte, außer Kraft zu setzen.
Wenn man in die Frühzeit des Radios schaut oder überhaupt in die Debatte über Radio schaut, sich unglaublich viele Parallelen zum Internet ergeben. Die Euphorie, die in der Frühzeit des Radios sich auf dieses Medium projiziert und was damit möglich würde, aber auch was damit vielleicht unheimlich wird, was damit schwierig wird, das ist eigentlich nicht völlig parallelisierbar, aber doch gerade wenn man an die Frühzeit des Internets zurückdenkt, wo dann ja an die Meinungsfreiheit, alle können sich äußern, und in den letzten zwei Jahren dann doch nochmal deutlich wird, ui, da gibt es aber doch Überwachungsmöglichkeiten, alles ist nachverfolgbar. Beim Radio ist die Debatte ein bisschen, verläuft das historisch natürlich ein bisschen anders, aber es gibt tatsächlich so eine Ähnlichkeit und die Projektion auf jeden Fall, also von Angst und Freude sind sehr ähnlich.
Ole Frahm, mitverantwortlich für die aktuelle Ausgabe des Magazins Kultur und Gespenster zum Thema Radio. Die Resultate des Radios sind beschämend, seine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Das bemerkte Ende der 20er Jahre Bertolt Brecht, als er sich mal das Potenzial angesehen hat des Radios und das verglichen hat mit dem tatsächlichen Programm. Er selbst hat darauf reagiert, indem er eine Forderung in den Raum geworfen hat. Nämlich, dass aus dem Rundfunk ein Kommunikationsapparat werden soll des öffentlichen Lebens. Der Empfänger, die Empfängerin sollten gleichzeitig auch Sender werden. Radio sollte eine ganz neue Funktion erfüllen. Das jedenfalls die Idee von Brecht, Anfang der 30er Jahre. Wenig später wurde der Rundfunk dann ganz offensichtlich zum Propagandainstrument, der NSDAP. Und das ist, wenn man so will, die Dialektik des Radios. Genau diese negative Seite nimmt sich auch ein Beitrag an in der aktuellen Ausgabe von Kultur und Gespenster von Milo Rau, Hate Radio. Eigentlich ein dokumentarisches Theaterstück, was erzählt vom Genozid an den Tutsi.
Milo Rau ist ja ein Vertreter von einem Dokumentartheater, das ein Reenactment macht. Und das Aufregende an dem Stück ist, dass er es in Ruanda aufgeführt hat, in dem ehemaligen Radiostudio von RTLM. Und tatsächlich eigentlich sowas wie eine fiktive, aber sozusagen, ich würde eher sagen, verdichtete Radiostunde nachstellt, in der eben, was das Bedrückende ist für jemanden wie mich, der lange Zeit eine Sendung im freien Radio betreut hat, in der Hörer angerufen haben und ihre Lieblingsmusik gespielt haben, also wo wir so eine zerstreute Mundsendung gemacht haben, also wo das Archiv der Hörerin wichtig wurde, hat RTLM eine Sendung, also konnten die Hörerinnen dort anrufen und sagen, ich habe dort, wie sie es genannt haben, Kakerlaken gesehen und im Prinzip direkt dadurch Morde ermöglicht.
Ja, und auch das ist dokumentiert, was hier Ole Fram benennt, das Stück Hate Radio von Milo Rau, eigentlich ein Theaterstück, wo Geschichten zusammengetragen wurden von Überlebenden, von Journalisten, von ehemaligen Moderatorinnen von RTLM und auch von Schauspielern. Vorangegangen ist da eine mehrjährige Recherche. Hate Radio von Milo Rau erscheint übrigens auch demnächst im Verbrecherverlag, ist jetzt aber erstmal teilweise jedenfalls vorab gedruckt in der aktuellen Ausgabe von Kultur und Gespenster. Und diese Ausgabe sich anzusehen, ist durchaus eine Empfehlung hier zum Ende bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben. Beiträge, die sie da zusammengestellt haben zur Wirkung des Radios, im besten Falle emanzipativen Wirkung des Radios. Es geht da um das Gespenstische, um das Unheimliche und irgendwie auch Paranoide im Radio und die Projektionen, die da zum Tragen kommen. Das alles verdankt sich übrigens Seminaren und Vorträgen, die beim Freien Senderkombinat in Hamburg, beim dortigen freien, nicht kommerziellen Radio, durchgeführt wurden. Auch deswegen die Empfehlung, die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Kultur und Gespenster zum Thema Radio.